gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher und herzlich willkommen beim Online-Kongress Die Futterlüge. Ein hartes Wort, aber auch ein ernstes Thema. Ich habe hier heute den Herrn Dr. Volker Schmiedl. Hallo.
Grüße miteinander aus der schönen Schweiz.
Oh, hallo, grüße. Und wir haben ein lebensnotwendiges Thema aufgegriffen oder möchten es aufgreifen jetzt. Und zwar geht es um Begriffe, die wir eh auch schon oft gehört haben, aber wir wollen einfach ein bisschen dahinter schauen. Omega-3, Omega-6, mal so Öle füttern. Das ist alles viel Info und doch eigentlich die wichtige Info ist überschaubar. Aber bevor wir ins Thema noch einsteigen, lieber Volker, für die, falls es Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Volker Schmiedl. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren Arzt und ich war fast 20 Jahre lang Chefarzt in einer deutschen Klinik für Ganzheitsmedizin. Und vor etwas mehr als 6 Jahren hat es mich in die Schweiz verschlagen, wo ich in einer Praxis für Ganzheitsmedizin zusammen mit anderen Ärzten und Heilpraktikern arbeite.
Ja, sehr schön. Ja, lieber Volker, dann steigen wir doch gleich ins Thema ein.
Gerne.
Das Thema, was wir heute haben, ist lebensnotwendig. Wir sprechen über Omega-3, Omega-6 und Öle. Was ist denn das überhaupt, Omega-6, Omega-3?
Okay, ich denke, gehört hat es schon jeder mal. Ja. Und ich habe da mal ein paar Folien zusammengestellt. Ich denke, an Bildern sieht man das immer sehr viel leichter, als wenn man da nur die Worte gebraucht. Also ich gehe mal in die Bildschirmpräsentation rein. So, also hier mal die Titelfolie, was Omega-3 beim Hund alles bewirken kann. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin kein Tierarzt, ich bin reiner Menschenarzt. Aber ich denke, physiologisch ist da doch einiges ähnlich zwischen Hunden und Menschen.
Ja.
Und hier jetzt mal die Frage, was sind denn die Omega-3-Fettsäuren? Ich bringe Ihnen jetzt mal die Definition. Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren mit der ersten Doppelbindung an der dritten Stelle vom Omega-Endlauf. So, jetzt wissen, glaube ich, alle Bescheid, ne? Nein, ich zeige es jetzt hier mal in dem Bild. Also hier ganz oben haben wir die Alpha-Linolensäure und wir sehen erste, zweite, dritte Bindung. Da ist immer so ein Doppelstrich, das steht für so eine Doppelbindung. Und diese Alpha-Linolensäure kommt in Leinöl, Hanföl, Rapsöl vor, kennt, glaube ich, jeder. Und eine Fettsäure weiter drunter haben wir die Eicosapentaensäure oder einfach EPA abgekürzt. Auch hier an der dritten Stelle die Doppelbindung. Und das kommt hauptsächlich in Fischen und Algen vor. Fische haben ein bisschen mehr EPA, Algen haben ein bisschen mehr DHA. Und da sehen wir, das ist diese noch etwas längere Fettsäure, auch Doppelbindung in der dritten Stelle, kommt also mehr in Algenöl vor und ein bisschen in Fischöl. Das sind so die allerwichtigsten Omega-3-Fettsäuren. Und beim Omega-3 ist es ganz ähnlich. Dann haben wir eben die erste Doppelbindung an der sechsten Stelle. Und hier die beiden großen Protagonisten, die Linolsäure, also hier sehen wir sechste Stelle. Hier die Arachidonsäure, auch sechste Stelle. Und wir sehen, da ist gar kein großer Unterschied. Also die Linolsäure unterscheidet sich von der Alpha-Linolensäure eben nur durch eine einzige Doppelbindung hier. Sonst ist überhaupt kein Unterschied. Oder Arachidonsäure von der EPA nur durch eine Doppelbindung hier. Chemisch ganz, ganz ähnlich, biologisch aber ganz unterschiedliche Auswirkungen. Und hier haben wir die Quellen von der Linolsäure. Die meisten Pflanzenöle haben ganz viel Linolsäure. Sonnenblumenöl, Distelöl, Sojaöl, Maiskeimöl und so weiter. Und Arachidonsäure kommt nur in Tieren vor. Also Wurst, Fleisch, Eier, Butter, Käse und so weiter. Gut, das erstmal so zur Definition, was denn so die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind.
Das ist Omega steht ja deswegen, wenn ich da richtig informiert bin, weil man im griechischen Alphabet das Omega als letzten Buchstaben hat und eben von hinten zu zählen beginnt, wo diese Doppelbindung dann ist. Ne?
Ganz genau, richtig. Vom Omega-Ende oder vom Methylende aus, sagt man. Genau.
Okay, das heißt, der Unterschied ist nur, dass es sich jetzt an einer anderen Stelle befindet, aber die Auswirkung, so wie du gesagt hast, ist dann doch ein bisschen mehr.
Ja, ganz genau. Kann man doch nochmal wieder in die Präsentation reingehen. Also die Omega-3 und auch die Omega-6-Fettsäuren sind Vorläufer von bestimmten Hormonen, die dann bestimmte biologische Wirkung ausüben. Und hier am Beispiel von Omega-3, da werden ja sogenannte gute Prostaglandine produziert. Ja.
Noch so ein tolles Wort.
Und die machen, Prostaglandine, die heißen einfach so, und die machen eine Thrombozyten-Aggregationshemmung. Also wir wissen das vom Aspirin. Also die bewirken, dass das Blut quasi flüssiger ist, nicht so leicht gerinnt. Gefäßerweiternde Wirkung, also blutdrucksenkende Wirkung, Entzündungshemmung, Schmerzhemmung, Immunsystem sind hier zwei Pfeile aufgezeigt. Das bedeutet, das Immunsystem wird gestärkt, wenn es zu schwach ist, also stärkt uns auch vor viralen Infekten. Und es wird ein bisschen runtergefahren, wenn es überreagiert, zum Beispiel bei einer Neurodermitis. Mhm. Und die Hirnfunktion wird auch noch gesteigert. So, und Omega-6 kann man sich ganz einfach merken, macht einfach von allem genau das Gegenteil. Also leichte Gerinnung, Blutdruck kann eher steigen, mehr Entzündung. Und das sind eben die sogenannten schlechten Prostaglandine. Ich sage jetzt bewusst sogenannt schlechte, weil die brauchen wir natürlich auch. Wir brauchen Omega-6 und Omega-3, denn denkt man mal daran, ein Hund oder sagen wir mal der Vorläufer vom Hund, der Wolf, ja, der ist in einen Kampf verwickelt und da muss er natürlich Stress entwickeln können. Er muss seinen Blutdruck hochfahren, dass er flüchten kann oder dass er kämpfen kann. Und wenn er gebissen wird, dann muss er eine gute Abwehr, dann muss er gut Entzündungen entwickeln können, damit er die Keime bekämpfen kann. Ja, also auch diese Omega-6-Fettsäuren und die Prostaglandine daraus sind gut, überhaupt keine Frage. Wir brauchen beide. Das Problem ist nur heute das Gleichgewicht oder vielmehr das Ungleichgewicht. Wir Menschen haben früher viel mehr Fisch gegessen und viel weniger Fleisch gegessen. Und heute haben wir ein ganz klares Ungleichgewicht zugunsten von Omega-6. Und daraus erklären sich natürlich auch viele Zivilisationskrankheiten. Und das Problem, das wissen wir heute ja auch, viele Hunde haben eben ganz ähnliche Zivilisationskrankheiten wie die Menschen.
Der Hund hat sich gerade gemeldet.
Gut, ich denke mal, er hat zugestimmt, glaube ich mal.
Eindeutig, er hat die Hand gegeben. Das ist es.
Wir haben ja mittlerweile fast dieselbe Ernährung sozusagen und eben dann auch fast dieselben Probleme. Das ist da einfach der Unterschied. Wir brauchen heute viel mehr Omega-3, als wir normalerweise in der Nahrung haben. Und wir sollten viel weniger Omega-6 haben. Ja. Okay, da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage, nämlich, ja, reicht denn Leinöl nicht aus? Ja, wir haben ja, habe ich ja eben gezeigt, doch in den Pflanzen Hanföl, Rapsöl, Leinöl, da haben wir doch auch Omega-3 drin, die Alphenilonensäure. Und wir sehen hier sogar, das wird ja ineinander umgewandelt, also wir können aus Alphenilonensäure EPA bilden, ist doch wunderbar, brauchen wir doch einfach alle nur Leinöl. Das Problem ist, wir sehen das hier an der Konversionsrate, 10% ist sogar für mich überschätzt, ja. So im Bereich von 1% können wir vielleicht umwandeln. Und das ist viel, viel zu wenig. Wir kommen mit Leinöl alleine nicht auf einen grünen Zweig. Ratten zum Beispiel. Ratten können das sehr gut tun. Okay. Bei Hunden muss ich ehrlich gestehen, bin ich jetzt überfragt. Ich weiß nicht, wie gut die Umwandlungsfunktion ist. Müsste man vielleicht da
überschaubar.
Mal.
Überschaubar. Also bei Katzen ist es so gut wie nicht vorhanden.
Auch so gut wie nicht.
Ist es sehr überschaubar.
Okay, also ich hätte es jetzt auch mal so erwartet und befürchtet, aber ja, dann ist es halt so. Ganz anders auf der Omega-6-Fettsäure-Seite. Die Linolsäure, die kann man sehr, sehr gut in Achidonsäure umwandeln. Das klappt prima. Das heißt, das verstärkt dann auch nochmal das Ungleichgewicht. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wir gar kein Leinöl mehr zu uns nehmen sollen. Um Gottes Willen, das ist weiter ein gutes Öl. Ein bisschen wird ja umgewandelt und es konkurriert auch mit der Linolsäure um die Umwandlungsenzyme. Also wenn wir viel Leinöl haben, dann kann zumindest die Linolsäure aus Sonnenblumenöl nicht mehr so gut in die Achidonsäure umgewandelt werden. Also das hat schon Vorteile, Leinöl mit dazu zu nehmen, aber eben komplementär, nicht alternativ alleine. Das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Das heißt, so wie du jetzt gesagt hast, sie konkurrieren um die gleichen Enzyme, aber die können wir ja nicht ohne Ende produzieren, ne? Also würde ich sagen, okay, dann schmeißen wir einfach ein paar Enzyme nach Und nee, das auszugleichen, aber so funktioniert es ja nicht.
Sie sind auch nicht trainierbar, sondern die Kapazitäten sind begrenzt. Wir müssen dann einfach mehr von der einen oder von der anderen Fettsäure anbieten, je nachdem, in welche Richtung wir gehen wollen. Und wir müssen eigentlich immer in die Richtung Omega-3 gehen, weil an Omega-6 haben wir niemals einen Mangel. Da haben wir immer eher zu viel.
Ja.
Okay. Und ja, das geht eben über die Fische. Und ja, auch Hunde können ja Fische essen. Ja,
ja.
Ist Fisch für Hunde natürlich. Da habe ich selber noch mal nachgeschaut und bin da auf diesen Spiegelartikel gestoßen. Den fand ich ganz interessant. Also Wölfe in Kanada, also wenn da die Lachse die Bäche hochschwimmen, die bevorzugen dann lieber den Fisch als das Wild. Ja, ganz erstaunlich. Die fangen dann lieber Fische. Und ja, Hunde dürfen eben auch Fische essen. Das sind mal so Fischearten, die ich rausgesucht habe. Ich habe jetzt mal Lachs und Makrele fett gedruckt. Ganz einfach, weil die eben auch wirklich fett sind. Da ist eben besonders viel von dem Omega-3 drin. Dorade ist jetzt nicht sehr viel Omega-3 drin, Forelle auch nicht. Und ich habe dann auch entdeckt, okay, das wusste ich überhaupt nicht, da wisst ihr wahrscheinlich mehr darüber. Es gibt Fischarten, die sollen die Hunde auch eher nicht essen, weil da das Enzym Thiaminase drin ist. Das baut Vitamin B1 ab, also war völlig neu für mich, dass diese Fische hier eher nicht gegessen werden sollten. Ich habe jetzt hier mal auch die fetten Fische damit rausgesucht. Also Thunfisch würde ich sowieso nicht essen, also oder essen lassen, weder Hund noch Mensch. Weil der ist einfach so groß und damit natürlich auch sehr schwermetallbelastet, also den eher nicht. Sardellen, Hering geht bei Menschen schon, aber ja, ganz neu für mich, die Hunde sollten das dann eher nicht kriegen wegen des Vitamin B1-Mangels. Ganz, ganz spannend.
Ja. Also Hunde dürfen, können und sollen Fisch essen. Jetzt, je nachdem, wo der Zuhörer gerade zu Hause ist, aber wir hier in der Nähe von Wien haben jetzt nicht die Alaska-Lachse vor der Haustür. Wäre es nicht... Also pflanzliche Öle sind doch viel leichter für uns zu besorgen. Ist das so viel schlechter?
Ja, das, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber die eigentlich wichtigen Fettsäuren EPA und DHA, die können wir nicht da, oder ich habe es ja eben gezeigt, kaum bilden. Und nur aus denen entstehen diese Hormone. Also aus ALA entstehen diese Hormone, die die eben gezeigten Wirkungen haben, nicht, sondern nur aus EPA, DHA. Wir sind also darauf angewiesen und da wird es in der Regel eben nicht aus ALA bilden können, müssen wir einfach EPA und DHA zuführen, wenn wir gut mit diesen Omega-3-Fettsäuren und infolgedessen auch mit den guten Hormonen versorgt sein wollen.
Okay, das heißt, deine Empfehlung, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, wäre eben Fisch- oder Algenöl, ne? Damit wir da gut versorgt sind.
Genau, und wenn
oder
man
wir,
will, kann man Leinöl auch noch dazu tun, aber ohne Algen oder Fische alleine kommen wir nicht aus, wenn wir eine gute Omega-3-Versorgung haben wollen.
Okay. Und mit Omega-6 sind wir überversorgt, das ist zumindest mein Wissensstand, weil aufgrund der Massentierhaltung bereits im Fleisch so viel Omega-6 drinnen ist, durch dieses Kraftfutter und so weiter. Und das betrifft ja letzten Endes dann auch den Hund, weil ja der auch aus der Massentierhaltung eben der Inhalt der Dosen wird ja auch aus dem Tier in der Massentierhaltung gemacht. Ne?
Ganz genau. Wildfleisch wäre da ein bisschen günstiger, aber nicht furchtbar viel. Es hat ein bisschen mehr Omega-3, ein bisschen weniger Omega-6, aber es reicht auch nicht aus, sich dann nur mit Wild zu versorgen. Wir hätten dann immer noch ein ganz starkes Ungleichgewicht.
Okay. Okay. Interessant. Ja, spannend. Wie viel Fisch darf es denn sein?
Ja, unsere Vorfahren, das ist immer die große Frage, wie viel brauchen wir denn? Ich bleibe jetzt mal beim Menschen. Unsere Vorfahren, die haben ja so 3 bis 4 Mal in der Woche Fisch gegessen. Das war noch vor 200 Jahren so. Fisch waren arme Leute essen. Und Fleisch, das kam eben so einmal in der Woche der Sonntagsbraten auf den Tisch. Ja. Wie viel brauchen wir denn nun, wenn wir eine bestimmte Menge haben wollen? Ich habe jetzt hier mal für 1 Gramm aufgeführt, 1 Gramm reines Omega-3, wo das drin ist. Der normalgewichtige Mensch braucht in der Regel 2. Also das 1 Gramm wäre jetzt die Dosis für einen, sag mal, für einen richtig großen Hund. Ja. Also wenn ein großer Hund 30 Kilogramm wäre, der braucht so etwa 1 Gramm. Und dann wären das 8 von den normalen Fischölkapseln aus Apotheke oder mehr als 250 Gramm Kabeljau, auch nicht so wenig.
Du sprichst jetzt von pro Tag, ne? Nur, dass ich es jetzt
Tag. Noch mal betone. Wir reden immer von pro Tag, ja. Genau. Ja. Oder ein halber Esslöffel reines Fischöl oder ein halber Teelöffel reines Algenöl. Und das ist dann auch schon eine ganze Menge. Ne? Mhm. Und ich habe es mal hier nochmal die genauen Zahlen dann auch gewichtsabhängig aufgeführt. Es gibt so die Regel, der Hund braucht 70 Milligramm Omega-3 pro Kilogramm Körpergewicht.
Okay,
okay, kann sich jetzt jeder ausrechnen, aber ja. ich will es ein bisschen ersparen. Das bedeutet, von dem Fischöl, also in dem Fall vom Dorschöl, das ist ein sehr preiswertes und sehr gutes Öl, mhm. 1 Milliliter Dorschöl je 3 Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Oder hier in der Tabelle mal so 3 Gruppen von Hunden, ja, leichtere, mittlere und schwerere Hunde. Bleiben wir bei den leichten Hunden mal, also 8 bis 15 Kilogramm, wären das also im Messbecher 5 Milliliter mhm. oder wenn man es eben mit einem Teelöffel machen will, 1 Teelöffel entsprechend Gewichtsanstieg, dann entsprechend mehr. Das ist so eine ganz grobe Faustregel. Das hier wäre jetzt mal so ein gutes Dorschöl, wo man damit sehr gut zurechtkommt. Für die Zuschauer vielleicht, das braucht nicht jetzt abgeschrieben zu werden. Ich werde euch den gesamten Vortrag als PDF zukommen lassen und ihr könnt das ja gerne ins Kongresspaket dann noch reintun. Ja, dann kann jeder in jeder Zeit nochmal den ganzen Vortrag, alle Folien sich in Ruhe anschauen. Also das wäre jetzt das Dorschöl und ja. entsprechend beim Algenöl wären das die Daten dazu. Das Algenöl hat viel mehr Omega-3 als das Dorschöl, also ja. daher braucht man nur 1 Milliliter pro 5 Kilogramm Körpergewicht.
1 Milliliter ist echt nicht viel. Also ja. ich denke jetzt nur in Gedanken halt an einen Malteser oder diese ganz kleinen Hunde eben. Also okay, ja, das dann echt mit Pipettenarbeit. Ne?
Dann muss man mit Pipette arbeiten. Also bei dem Algenöl zum Beispiel ist auch eine Pipette mit dabei. Ja?
Okay, macht auch Sinn.
Weil man da ja auch ein bisschen weniger von braucht. Also ein kleiner Hund, dann sagen wir mal eben 8 Kilogramm, der bräuchte dann eben so einen Messbecher mit 2,5 Milliliter, wenn man das so abmessen möchte, oder einen halben Teelöffel. Das mhm. ist jetzt alles so Pi mal Daumen. Wenn das jetzt auch mal ein bisschen mehr ist, schadet das dem Hund überhaupt nicht, dem Menschen auch nicht. Ja? Also lieber mal ein ganz, ganz kleines Stückchen zu viel als ein bisschen zu wenig.
Was ist ein bisschen zu viel, zu viel, zu viel? Also gibt es einen Punkt, wo es kritisch wird und man sagt, ups, das ist anders wiederum bedrohlich?
Nein, also die Überdosierung wird jetzt wirklich sehr schwer. Ja, da das eher mein Gebiet ist, komme ich jetzt nochmal auf Menschen zurück. Mhm. Also der Durchschnittsmensch mit Durchschnittsernährung und Durchschnittsgewicht benötigt eben nochmal 1 Esslöffel Fischöl oder 1 Teelöffel Algenöl, wenn er damit gut versorgt sein möchte. Mhm. Die Eskimos, oder heute korrekt bezeichnet Inuit, ja. wenn die sich noch traditionell ernähren, dann nehmen die am Tag, und die essen ja Robben und Wale und Fische, dann nehmen die am Tag 5 Esslöffel Fischöl zu sich. Okay. Ich denke, in die Verlegenheit werden wir bei uns schon aus Geschmacks, und also jetzt nicht wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks, werden wir nicht kommen. Das kann niemand zu sich nehmen und die überleben das auch, ja. Die offiziellen Ernährungsgesellschaften sagen, bis zu 2,5 Esslöffel ist es sicher. Da sind keine Nebenwirkungen beobachtet. Und bitteschön, 2,5 Esslöffel muss auch niemand nehmen. Also wir kommen praktisch niemals in die Gefahr einer Überdosierung, weil wir einfach aus geschmacklichen Gründen da schon gewisse Grenzen setzen.
Ich denke, wenn es ganz toll riecht und die Hunde das toll finden, und Hunde haben ja die Eigenschaft, dass wenn irgendwas nicht gut weggeräumt ist und gut schmeckt, dann holen sie sich das ja auch gerne, ne? Also könnte das blöd ausgehen?
Ja, wobei, also die Hunde würden auch schlechtes Öl fressen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Patientin gehabt, eine Rheumatikerin, der habe ich auch das Fischöl gegeben und habe sie dann probieren lassen. Und da so, ach, das sagt sie, das riecht und schmeckt ja ganz angenehm. Mein Hund, der kriegt auch Fischöl, aber das stinkt ja so widerwärtig. Sag ich, okay, dann ist es ranzig geworden, mhm. ja. Und ich rate auch allen meinen Patienten, die Omega-3-Kapseln nehmen, mal drauf zu beißen. Wenn es richtig ganz arg fischig schmeckt, dann ist das verdorben. Das gehört in Müll und nicht in den Menschen. Und in den Hund gehört ranziges Öl eigentlich auch nicht. Und da hat sie dann gefragt, ja, kann mein Hund denn auch das Öl nehmen? Ja, das können Sie ihm auch geben. Da sagt sie, oh, da wird er sich aber freuen. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich sie dann so freuen würde. Aber wie gesagt, es gibt hier mittlerweile auch eben auch Fischölpräparate, wo ich wirklich die Hand ins Feuer für legen kann, dass die nicht ranzig sind, dass sie wirklich eine sehr gute Qualität haben. Es gibt ja mittlerweile viele Präparate auf dem Markt auch. Ich kenne die nicht alle, das ist nicht so mein Gebiet, aber die Präparate, die ich hier vorstelle, kann ich sagen, die sind wirklich qualitativ hochwertig.
Wie ist denn das mal jetzt als Frage quergeschossen? Auf der Deklaration, auch von Trockenfutter, steht ja auch oft ein Fischöl drauf. Ja. Wie lange kann sich das denn überhaupt halten? Weil es fängt ja an der Luft zum Oxidieren an, also es wird ranzig. Ne?
Na gut, wenn das gut abgeschlossen ist, also jetzt in der Dose, weiß ich nicht, wie lange das dann so hält. Also von der Flasche weiß ich, das hält so 2 bis 3 Jahre, wenn sie zu ist. Ja? Also wenn sie kühl und trocken lagert und kein Licht drauf kommt, also am besten irgendwo in einen normalen Schrank oder in den Keller stellen, dann hält sich das jahrelang.
Ich denke jetzt eher an den großen Trockenfuttersack, den man ja bei einem Großpack kauft, weil es günstiger ist. Ne? Ja. Dann macht man es auf und dann ist dieses Ding offen und hält ja sowieso ewig. Ja.
Ja. Naja, ich meine, also wenn es ranzig wird, dann würde man das auch riechen. Also wenn das dann wirklich anfängt, nach Fisch zu stinken, dann können wir auch davon ausgehen, dass da Oxidationsprozesse abgelaufen sind und dass es von der Qualität nicht mehr so gut ist.
Mhm. Ja. Also schnuppern.
Schnuppern, genau. Schnuppern.
Okay.
Gut, eine Frage, die auch dann immer noch häufig gestellt wird, ist natürlich, ja, was ist denn mit den Fischen, was ist denn mit dem Schwermetall? Mhm. Ja, sind die nicht vergiftet, dürfen wir überhaupt noch Fische essen? Und ja, da sage ich dann immer, also bei Menschen, also so einmal, maximal zweimal Fisch ist noch okay, vielleicht einmal Hering oder einen guten Lachs. Und vielleicht einmal eine Forelle oder ein Wels dazu, ein Süßwasserfisch. Das geht vielleicht noch mehr, insbesondere mehr an Meeresfischen würde ich auch nicht empfehlen, wegen eben der Schwermetalle. Mhm. Und da brauchen wir uns bei dem Algenöl, brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen, weil viele denken dann auch, die Algen, die werden so vom Strand aufgesammelt oder irgendwie im Meer geerntet und werden dann verarbeitet. Nein, das ist nicht so. Das wird alles aus Mikroalgen gewonnen und die werden an Land gezüchtet in quasi einem künstlichen Meerwasser. Aber die haben das Meer und die Gifte, die da drin sind, niemals quasi zu Gesicht bekommen. Also beim Algenöl braucht man sich von vornherein keine Gedanken machen. Und bei den Fischen ist es so, dass gute Fischöle eben hoch gereinigt, die werden 3-mal destilliert, hoch gereinigt sind. Und ein guter Hersteller, da kriegt man auch jederzeit Analysen davon. Also ich habe jetzt schon mal die Analyse hier von dem Öl, was da verwendet wird, mir rausgesucht. Und hier sehen wir also 4 wichtige Elemente. Und da sehen wir auf der rechten Seite den Höchstgehalt in Milligramm pro Kilogramm von dem Öl. Arsen, da gibt's gar keine Höchstmenge. Aber der Gehalt ist kleiner 0,005. Das bedeutet, es ist unterhalb der Nachweisgrenze. Also jedes Labor hat ja eine gewisse Grenze und die wird einfach unterschritten. Man findet es nicht. Mhm. Blei gibt es einen Höchstgehalt von 3 Milligramm pro Kilogramm. Und wir sehen, der tatsächliche Gehalt in dem Öl war dann 0,0084. Also ich glaube, das ist wirklich vernachlässigbar. Cadmium, 1 Milligramm erlaubt. Und hier wieder unterhalb der Nachweisgrenze. Es wurde gar nicht gefunden. Quecksilber 0,1 Milligramm und auch hier unterhalb der Nachweisgrenze und die ist sehr, sehr tief. Also wir müssen uns da wirklich keinerlei Gedanken um Schwermetallbelastung machen bei einem wirklich guten Fischöl. Und jeder kann ja mal, wenn er schon ein Fischöl verwendet, kann ja mal bei dem Hersteller anfragen, schick mir doch mal deine Schwermetallanalyse. Und wenn er keine bekommt, ich habe das mal bei Menschen 0 ausprobiert, und ich habe über von mehr als 10, die ich angeschrieben habe, habe ich überhaupt nur von 2 eine Antwort bekommen. Mhm. Ja, das sagt natürlich auch was aus. Ja,
ja definitiv, ja.
Ja. Habt ihr da vielleicht noch Fragen da zu den Grundlagen? Dann können wir da nochmal drüber sprechen, bevor wir dann zu einigen Krankheiten bei den Hunden kommen können.
Ich glaube, das Fischölkonzentrat würde ich gerne noch aufgreifen.
Gut, da habe ich jetzt keine Folie dazu, aber ich kann was dazu sagen. Ich könnte da sehr lange drüber reden, das spare ich mir jetzt aber, weil ich habe dazu ein Video gemacht. Also wer möchte, darf gern bei YouTube eingeben Schmiedel und Fischelkonzentrat und da kommt er auf mein Video und da erkläre ich sehr ausführlich, warum ich das nicht gut finde. Jetzt hier mal kurz in 1-2 Sätzen. Fischölkonzentrat ist einfach kein natürliches Fischöl. Es ist völlig künstlich hergestellt Und ich komme so ein bisschen aus der Naturphilosophie, aus der Naturkunde. Und ich gehe da mit dem alten Professor Kollat, der immer gesagt hat, lass die Nahrung so natürlich wie möglich. Der große Vorteil vom Konzentrat ist natürlich, ich brauche nicht so viel. Also der Mensch muss dann entsprechend viel weniger Kapseln nehmen. Aber ob ich dem Hund jetzt nun einen Milliliter übers Futter streue oder ob ich da eben 5 Milliliter nehme, ich glaube, dem Hund ist das sowas von egal. Aber ich glaube, es macht was aus, wenn wir doch auf der natürlichen Seite sind. Ein paar andere Argumente habe ich auch noch, auf die gehe ich jetzt nicht hier ein. Beim Menschen spielt es schon eine Rolle, ob er da jetzt wirklich da 6 oder 15 Kapseln nehmen muss. Aber ich denke, beim Hund geht das und man wird ja in der Regel mit dem flüssigen Öl arbeiten. Da kommt jetzt die doppelte oder dreifache Menge, kommt es nicht drauf an. Daher immer das Natürliche bevorzugen.
Okay, also das ist die Kurzfassung, das Fischölkonzentrat ist nicht unbedingt der schnellere Weg zum Ziel, sondern das ist, kann man so nicht sagen, und natürlich ganz gelassen, genau. Eh wie richtig. Immer wäre gescheiter, ne?
Ja, ganz genau.
Okay. Wenn wir jetzt Omega-3 zu wenig bekommen, kann das ja oft der Grund für Krankheiten sein.
Ganz genau.
Was ist denn da deine Erfahrung dazu?
Also hauptsächlich Entzündungskrankheiten sind viel häufiger. Also bei Menschen wäre das Asthma, Rheuma, Multiple Sklerose, Neurodermitis und so weiter. Und Neurodermitis ist ja eben durchaus auch ein Problem bei den Hunden, haben ja nicht so wenige. Und da habe ich gerade heute Morgen nochmal geschaut, was gibt es denn für Studien dazu? Gibt es wirklich eine ganze Menge an Studien zum Thema Omega-3 und Hunden. Also erstmal, ja, die können sehr stark betroffen sein, ja auch damit aufgekratzten Fell und ja. Die jucken sich dann und das ist für Tier und Halter, glaube ich, nicht sehr schön da wahrzunehmen. Und hier mal eine Studie dazu, also Effekt von Omega-3-Fettsäuren auf Hund und Neurodermitis. Wir werden jetzt, keine Sorge, wir werden jetzt nicht die ganze Studie durchgehen, aber hier möchte ich nochmal gucken, die hatten verschiedene Gruppen und die eine hat eben Leinöl bekommen, und zwar Omega-3 in Form von 200 Milligramm pro Kilogramm und Tag. Mhm. Und das Fischöl war nur 85 Milligramm insgesamt. Also müssen wir im Hinterkopf halten, in der Omega-3-Gruppe, bei der pflanzlichen ALA gab es mehr als doppelt so viel als bei dem maritimen Omega-3-Fettsäuren. Und das waren in dieser Studie die Ergebnisse. Also es wurde da so ein Score, so ein Neurodermitis-Score wurde da gemessen. Und wir sehen in der Placebo-Gruppe, das war vorher, ist immerhin auch der Score von 29 auf 23 gesunken. Also scheinbar gibt es sogar bei Hunden auch Placebo-Effekte nachweisbar.
Hat man ja, sich nur fest eingeredet, ne?
Ja, also wenn der Halter glaubt, dass sein Hund eben das richtige Medikament bekommt, hat das auch für den Hund eine positive therapeutische Wirkung, ja. Das
cool, wird übertragen.
Eigentlich. Ja. Genau. Und hier haben wir das Leinöl und da sehen wir, der Score ist von 25 auf 18 gesunken. Und hier haben wir das Fischöl und wir sehen die aus Zufall, das war keine große Gruppe, haben halt die Neurodermitis-Hunde, die der Fischölgruppe zugelost worden waren, die hatten viel schlechtere Ausgangswerte, aber am Schluss hatten sie die allerbesten Ausgangswerte. Also wir sehen ja, das Leinöl hat doch auch einen gewissen Effekt, aber der Effekt war mit der weniger als halben Menge von dem Fischöl deutlich, deutlich dem Leinöl überlegen. Das fand ich schon mal ganz, ganz spannend in dieser Studie. Und hier mal noch mal eine zweite, keine Sorge, das ist jetzt auch die letzte Neurodermitis-Studie, die ich dann bringen werde. Kleine Untersuchung, aber ich finde sie sehr spannend, wie sie angelegt worden war. 18 Hunde mit Neurodermitis, denen man dann Omega-3 ins Futter gegeben hatte. Und immerhin fast die Hälfte sprach gut an, sehr gut. Und es dauerte nur 1 bis 3 Wochen. Also das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Also bei meinen menschlichen Patienten, da sage ich immer, wir brauchen so 3 Monate, bis das wirklich abgesättigt ist, bis wir einen Steady State von dem Omega-3 haben. Und dann dürfen wir auch mit guten Wirkungen rechnen. Also ich denke mal, nach 3 Monaten hätten auch noch mehr der Hunde angesprochen. Bin ich fest von überzeugt. Und dann haben die Folgendes gemacht. Dann haben die denen das Öl wieder weggenommen.
Okay.
Und siehe da, innerhalb weniger Tage wurde die Haut wieder schlechter. Und dann haben sie es wieder gegeben. Und dann wird es wieder besser. Also richtig, Versuch, Auslassversuch, nochmal Provokationsversuch und es hat immer wieder funktioniert. Und also ich hoffe, die Hunde haben das dann weitergekriegt. Das will ich im Sinne der Hunde doch hoffentlich annehmen.
Voll Versuchskaninchen oder so. Hier hast du es, ich nehme es dir weg. Hier hast du es, ich nehme es dir weg.
Genau,
das zeigt für mich total schön, eben wie wichtig es ist, dass es wirklich jeden Tag in den Futternapf hineinkommt.
Genau. Ja. Und eben dann auf Dauer und keine Pause zu machen. Weder beim Menschen noch der Hund sollte dann eine Pause machen. Wenn ihm das gut bekommt, sollte er es unbedingt weiternehmen. Ja. Und wie gesagt, bei allen chronischen Entzündungserkrankungen kann man Omega-3 sehr, sehr gut einsetzen. Und eben auch bei degenerativen Erkrankungen. Interessanterweise die Arthrose, die heißt im Englischen Osteoarthritis. Also der ist auch noch ein bisschen Entzündung drin, ist ja eigentlich degenerativ, aber da kann sich Entzündungsprozesse immer noch mal drauf fropfen und darum funktioniert es eben auch bei Arthrose, sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Und also da bringe ich jetzt nur eine Studie, obwohl es viele, viele Studien zur Arthrose beim Hunden gibt. Also hier die Studie, wer will, kann das im Internet nochmal ganz ausführlich nachlesen. Aber ich habe jetzt hier nur mal eine Grafik dazu gebracht, die ich auch sehr, sehr aussagekräftig finde. Also,
Und weg war's.
Zurück. Die weißen Säulen, das sind die Kontrollhunde, also mit Placeboöl. Und die schwarzen sind die Omega-3-Hunde. Mhm. Decrease bedeutet, dass es schlechter geworden ist. So haben die Folgendes gemacht. Die haben Hunde einfach hochhüpfen lassen. Wahrscheinlich haben die oben so Leckerli da hochgehangen, ja, wo die dann versucht haben, hochzuhüpfen.
Ja.
Und in der Kontrollgruppe hat sich dieser Hüpfversuch hat sich also nach einiger Zeit verschlechtert. Klar, Arthrose schreitet ja normalerweise immer weiter voran. Und bei nur sehr wenigen hat es sich auch in der Omega-3-Gruppe verschlechtert. Das sind die, die völlig gleich geblieben sind, ja, konnten gleich hochspringen. Und hier sehen wir die Verbesserungen. Und da sehen wir auch ein paar in der Kontrollgruppe, die sich verbessert haben. Aber wir sehen doch eindeutig eine Überlegenheit in der Omega-Gruppe. Und insgesamt war es so, die Nicht-Omega-Hunde konnten nach dem Versuch 0,4% höher springen, was gar nichts ist. Ja. Und die Omega-Hunde konnten mehr als 5% höher springen. Und das ist ja schon mal toll. Und man führt es eben darauf zurück, dass sie vermutlich weniger Schmerzen hatten und da einfach deswegen höher springen konnten, weil eben die Arthrose ein bisschen gebessert war. Finde ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, das ist ein eklatanter Unterschied.
Ja.
Ja. Und die haben da, ich weiß gar nicht, wie lange der Versuch lief. Ich glaube, ein paar Wochen oder ein paar Monate. Also der lief nicht jahrelang. Ich denke mal, über Jahre würde der Unterschied dann noch größer werden. Ja. Ich kenne auch andere Versuche. Da hat man geguckt, wie schnell Hunde wieder aufstehen konnten, wenn sie gelegen hatten. Ja. Können die Arthrose-Hunde ja auch nicht so gut. Das ging bei den Omega-3-Hunden viel schneller. Und man hat auch gemessen, wie gern die Hunde mit ihren Haltern spielen wollten, einfach das Spielbedürfnis. Das war natürlich, wenn ich Gelenkschmerzen habe, dann möchte ich auch nicht so gerne herumtollen und spielen. Ja, auch das war bei den Omega-3-Hunden signifikant besser geworden. Also das bedeutet doch Lebensqualität für Hund und Herrchen und Frauchen. Alle sind doch da, glaube ich, glücklich drüber.
Ja, ich denke auch zum Beispiel ans Kuscheln, weil manche Hunde ja aggressiv sind, weil sie nicht berührt werden wollen, weil sie Schmerzen haben. Ja. Ich denke mal, wenn ich gerne kuschel und ich kann das mit meinem Hund nicht leben oder Kontakt liegen halt, kann ich mich dem auch wieder annähern.
Natürlich, ganz genau. Und Hunde können ja auch mal aggressiv sein, ohne Schmerzen zu haben. Da habe ich ganz am Schluss noch eine kleine Anekdote, die heben wir uns ein bisschen auf.
Okay.
Okay. Ja, das waren jetzt so ein paar wissenschaftliche Studien. Es wird jetzt nicht mehr werden. Ich wollte jetzt zum Schluss einfach nochmal so ein paar ganz praktische Tipps geben. Ja,
gerne,
weil es wird einfach in der Omega-3-Therapie bei Hund und Mensch einfach viel falsch gemacht. Und da haben nochmal ein paar ganz wichtige Regeln, ein paar Knips und Tricks, damit allen ein Licht aufgeht. Ja. Also man kann sofort mit der richtigen Dosis beginnen. Also wenn man anhand der Gewichtswerte gesehen hat, mein Hund braucht jetzt einen Esslöffel von dem oder anderen Öl, ein Esslöffel wäre schon sehr viel, ein Teelöffel, ja. Dann muss man nicht langsam einschleichen, sondern kann sofort mit dieser Dosis beginnen. Ganz wichtig, Omega-3 immer zu einer Nahrung, wo noch ein bisschen anderes Fett mit dabei ist. Mhm. Ja, oder auf gar keinen Fall pur geben, weil dann wird es so gut wie gar nicht aufgenommen. Erst wenn noch ein bisschen anderes Fett in der Nahrung ist, springen dann die Verdauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse und die Gallensäuren von der Leber überhaupt an. Ansonsten wird es so gut wie nicht aufgenommen. Und ja, das kann ja der Halter auch mal probieren. Und wenn er es mit dem Mund nicht probieren will, dann zumindest mal die Nase dran halten. Wenn das richtig arg fischig schmeckt, dann ist es halt verdorben. Dann sollte man es auch dem Hund nicht geben.
Das heißt, das darfst du jetzt vorkosten in Zukunft.
Okay, ja. Und eben das Einfachste ist, es eben ins Fressen reinzutun. Da hat der Hund in der Regel keine Probleme damit. Und ich wüsste nicht von Lebensmitteln oder Medikamenten, die die Aufnahme irgendwie negativ beeinflussen. Okay. Gegenteil, Fett beeinflusst sie eher positiv. Und ja, das hat man auch schon ein bisschen angedeutet mit dem Anbruch. Also in dem Moment, wo es angebrochen worden ist, sollte man es doch auch sehr schnell verbrauchen. Der Hersteller garantiert so 45 Tage. In der Regel ist es dann aber auch verbraucht. Ich habe auch schon erlebt, ich nehme ja selber Fischöl und ich habe immer eine Flasche von dem Fischöl auf meinem Schreibtisch, damit ich die Patienten dann mal probieren kann, damit sie sehen, aha, das schmeckt gar nicht so schlecht. Und ich habe auch schon Fischöl gehabt, was nach 8 Wochen auch noch gut war. Also es hält ein bisschen länger. Muss man sich keine Sorgen machen.
Okay. Würde es Sinn machen, weil es gibt ja auch so Fischölkapseln, die sind ja quasi in sich wiederum verpackt, ne? Dass man die aufschneidet. Also hält es länger, wenn sie immer in diesen Kapseln drinnen sind? Weil es gibt ja eben diese Kapseln oder auch Flaschen oder Dosen, wo man das rausleert, ne?
Nee, das ist eigentlich gleich. So lange, wie sie zu sind, hält es gleich lang. Mhm. Klar, natürlich, wenn ich die Flasche aufmache, dann geht es halt dann los mit dem Prozess. Dann tickt die Uhr. Das wäre bei den Kapseln natürlich ein bisschen länger. Aber meiner Erfahrung nach, also zumindest bei den Menschenkapseln, ist es zu 80% verdorben. Ja, weil üblicherweise beißen ja die Menschen nicht auf. Ja. Und wenn ich sie dann auffordere, aufzubeißen und die merken, das schmeckt ja grässlich, also da hätten mir einige schon fast die Praxis voll gekotzt, ja. So schlimm und eklig war das gewesen. Die haben gesagt, oh, das habe ich die ganze Zeit genommen. Da kann ich natürlich den schlechten Geschmack nochmal so ein bisschen verbergen. Ich habe auch schon Kapseln gehabt bei Patienten, wo man es durch die Packung durchgerochen hat, dass es absolut verdorben ist, und sowas sollte man niemals nehmen. Ja, ich denke, bei den Hundekapseln wird es so ähnlich sein. Also da sollte auf jeden Fall der Halter mal vorkosten. Und wenn er das nicht bereit ist zu schlucken, dann sollte er das seinem Hund auch nicht zumuten.
Ja, verdorbener Fisch vor allem braucht man auch nur einmal im Leben. Ja.
Genau. So, hier nochmal eine Anekdote. Ich war vor 3 Jahren, war ich mal in Norwegen gewesen, und hatte das Vergnügen, dort auch mal so Hundeschlitten zu fahren. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Und die Huskies, okay, das sind ja noch halb wilde Hunde. Haben so viel Energie. Also wenn die merken, jetzt geht's los, dann sind die kaum zu halten, ja. Und die sind eben auch ja so ein bisschen aggressiv. Also die verschiedenen Rudel müssen auseinandergehalten werden, sonst würden die übereinander herfallen. Da ist noch viel Wildheit, viel Aggressivität da. Und dann habe ich gesehen, dass die Besitzer denen auch Fischöl gegeben haben. Mhm. Und da habe ich dann natürlich gefragt, weil das mich sehr interessiert, warum gebt ihr denen den Fischöl? Da haben die gesagt, ja, die Hunde sind dann gerade im Winter, wenn sie viel arbeiten müssen, sind viel leistungsfähiger, die machen nicht so schnell schlapp. Sie sind nicht ganz so aggressiv, sie sind sozialer, sind zugänglicher, wenn sie da unter Fischöl stehen. Und sie haben ein glänzenderes Fell. Ja, das sind nur 2 große Vorteile. Und da habe ich dann gefragt, wie viel gebt ihr denen denn? Ja, die kriegen am Tag 1 Esslöffel Fischöl. Und der Hund, die wogen so vielleicht, sagen wir mal, geschätzt 25 Kilogramm, also etwa ein Drittel Menschengewicht. Ja. Das wäre also umgerechnet beim Menschen 3 Esslöffel Fischöl. Das wäre eine riesige Menge. Ja, oder eine ganz schön große Dosis. Und dann haben die gesagt, ja, außer im Winter. Im Winter kriegen die 3 Esslöffel, weil da müssen ja noch mehr leisten. Das würde bei Menschen 9 Esslöffel entsprechen. Würde ich niemals wagen, an Menschen zu geben, ja. Aber also sie kriegen schon richtig große Mengen. Ja. Und nicht alle Farmen machen das so, aber die sagen, sie haben ganz, ganz tolle Erfahrungen damit gesammelt. Finde ich nochmal so eine ganz nette Anekdote, dass die leistungsfähiger sind und trotzdem ein bisschen ruhiger und gelassener. Und ja, wenn das Fell noch besser ist, dann ist es ja auch nicht so schlimm, ja. Ich erzähle die Geschichte auch manchmal meinen Patienten, sagt, ja, wenn sie ein glänzendes Fell haben wollen, dann nehmen sie auch Fischöl.
Also wenn ihr Kenntnisfälle
ja,
haben willst.
Nein, Spaß beiseite. Also viele, also ältere Damen, denen ich deswegen Rheuma gebe und die ganz trockene Haut haben, die sagen dann auch, ja, Mensch, seit ich das einnehme, ist ja meine Haut viel geschmeidiger geworden. Die wird ja viel besser durchfettet. Kann es das auch an dem Omega-3 liegen? Ja, das liegt auch an dem Omega-3. Also nicht nur für die menschliche Haut und die Haare, für die Hundehaut und Haare ist es gut, für die Menschen ist es auch nicht so schlecht, ja. Und hier zum Schluss habe ich nochmal zwei gute Präparate aufgeführt. Wir haben sie eben schon gesehen. Da eben das Dorschöl, das Fischöl, was ich primär erstmal jedem empfehlen würde. Wenn jetzt aber wirklich, ich glaube, dem Hund ist es wirklich egal, aber wenn der Halter sagt, nee, ich will ja, aber ich möchte nicht, dass da Tiere für sterben, ich bevorzuge eher das Algenöl, kann natürlich auch das Algenöl nehmen, wo die Flasche viel kleiner ist, aber wo wir gesehen haben, wir brauchen ja auch deutlich weniger. Also das wären für mich sehr, sehr gute Präparate. Und ganz zum Schluss nochmal Schleichwerbung für meine Bücher. Also das Buch habe ich natürlich auch für den Menschen geschrieben, aber der Hundehalter kann sich da auch nochmal schlau machen, warum das wirklich so gut ist. Und er darf es natürlich auch selber nehmen. Und das ist jetzt mein Nährstofftherapiebuch, ist vor wenigen Tagen im März 22 rausgekommen, die fünfte Auflage. Wenn man über Vitamin A, von Vitamin A bis Zink, alles über Nährstoffe wissen möchte, dann da bitte mal reinschauen. Und damit bin ich auch schon bei meiner vorletzten Folie. Man kann auch gerne auf meine Homepage mal drauf gucken. Da versende ich einmal im Monat ein Newsletter, kann man also rechts unten dann nur mit Angabe von E-Mail-Adresse bestellen. Da gibt es auch einen Link zu meinem Videokanal, da kann man also auch mal reingucken, was ich da noch alles so berichtet habe. Und hier wäre also das Präparat dann bei der Firma oder bei der Internetadresse foten.net, bekommt also dieses Fisch- und Algenöl. Und wenn man bei der Bestellung den Code WILLKOMMEN15 angibt, dann gibt es für die Erstbestellung immer noch 15% Rabatt. Finde ich doch auch gar nicht so ganz schlecht. Und für Zweibeiner, also wer das auch gern haben möchte, der kann sich an norsan.de wenden. Und wenn er dort in der Erstbestellung den Code angibt, kriegt er auch 15% mit demselben Code. Und dort kann man auch Fettsäureanalysen bestellen. Also wenn man sagt, ich will das bei mir mal messen, dann kann man so ein Testset sich schicken lassen. Dann muss man sich zu Hause in den Finger stechen und kann das dann auf Papier aufträufeln, schickt das ein. Und dann kriegt man auch genaue Hintergründe, ja, ob man jetzt einen starken Mangel hat oder einen geringen Mangel. Das wären dann die Sachen dazu. Und mit dieser Werbung, aber ich finde es wichtig, weil wir reden jetzt hier viel über Omega und dann kaufen die Leute sich irgendwas und haben dann vielleicht keine guten, qualitativ guten Präparate. Darum gerne immer, nenne ich immer gerne Ross und Reiter. Und damit bin ich auch schon am Ende angelangt und hoffe jetzt, dass alle zu Hause bitte nicht so überfordert aussehen, ja, von den vielen Fakten und Informationen, sondern süß, ne? dass weder Hund noch Herrchen und Frauchen jetzt zu erschöpft sind. Okay, also das war das, was ich an Folien zu bieten habe. Wie gesagt, kann jeder noch als PDF bekommen.
Ja. Vielen Dank.
Ich habe noch eine Abschlussfrage, weil ich es beim Googlen nicht so ganz verstanden habe. Was ist Grillöl und wo gehört das hin?
Ah ja. Das Grillöl ist ein gutes Öl. Das ist im Prinzip wie Fischöl.
Okay.
Hat einen ganz großen Nachteil, ist einfach viel zu teuer.
Okay.
Viel zu teuer. Also bei Menschen ist es so, ich habe mal ausgerechnet, also ein gutes Fischöl, also das, was ich verwende halt von Norsan, kostet etwa 1 Euro am Tag, wenn ich da meine 2 Gramm EPA-DHA annehme. Mhm. Und beim Grillöl sind das in der Regel 10 bis 20 Euro.
Ja,
wenn man mag, kann man das machen, wer sich das leisten kann. Also der Mercedes unter den Omega-3-Ölen gerne. Ja. Aber das Problem, und da werd ich jetzt wirklich richtig sauer, weil die Hersteller ja wissen, dass es so teuer ist, sagen die, ja, das ist so hochwertig, da brauchen wir nur 1 bis 2 Kapseln. Das heißt, wer Grillöl nimmt, ist in der Regel immer komplett unterdosiert. Und ich habe ja auch diese Analysen bei Menschen gemacht, die eben Grillölkapseln, aber eben 1 bis 2 genommen haben, wie es der Hersteller empfohlen hat. An der Fettsäureanalyse konnte ich noch nicht mehr erkennen, dass die irgendetwas genommen hatten. Die Resorption von Fischöl ist genauso gut wie von Grillöl. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. die Dosis macht es. Und wenn ich in der Unterdosierung sehe, kann ich auch keine Effekte erwarten.
Ja.
Das ist der Nachteil vom Grillöl. Wenn es genauso teuer wäre oder billig wäre wie das Fischöl, dann könnte man sich aussuchen, was man nehmen würde. Aber 10 bis 20 Mal höherer Preis muss dann vielleicht doch nicht sein.
Ja,
ja, okay. Ja, mal wieder, ne?
Ja.
Die Werbung macht's.
Ja.
Okay. Hast du noch eine Frage?
Nein, ich sage nur danke, danke, danke. Ist mega interessant und auch für mich verständlich. Ich bin ja der Laie von uns beiden. Aber danke auch, wie du es aufbereitet hast. Ja, so schön und schon berechnet für die Größe des Hundes, dass ja, keiner mehr da wirklich irgendwo nachschauen muss. Also ganz, ganz große Klasse.
Gerne. Also ich hoffe, das ist auch verständlich alles rübergekommen. Ja. Am Anfang mit den Fettsäuren und den Doppelbindungen war es vielleicht nicht so ganz einfach und die Studien auch, aber dass man es zumindest mal gesehen hat, also dass wir da auf einer biologischen Basis stehen und vor allen Dingen auch, dass wir auf einer wissenschaftlichen Basis stehen. Das ist ja nicht einfach alternativ und esoterisch, sondern da haben wir wissenschaftliche Grundlagen dafür. Das war mir wichtig, als Botschaft rüberzukriegen. Und ich habe ja schon gesagt, bin gern jemand, der ganz konkrete Daten nennt und Zahlen, und es soll niemand hier aus dem Kongress rausgehen und sagen, ja, Fischöl ist gut für meinen Hund, das habe ich jetzt verstanden. Nein, wir müssen auch wissen, haben wir die richtige Menge, haben wir die richtige Qualität und wie muss ich es anwenden, welche Fehler kann ich machen? Und ja, ich glaube, das ist jetzt ganz gut rübergekommen und wer will, kann sich es einfach nochmal anhören.
Ja, perfekt. Ja, das sind genau die Eckdaten, die oft dann das Zünglein an der Waage sind, weil nur zu hören, okay, Fischöl ist gut, und dann steht man im Alltag und sagt, na, wie jetzt genau eigentlich? Genau. Und dann ist mit dieser Verunsicherung da und dann hört man erst wieder 10 Meinungen. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum ich diesen Kongress mache, weil Meinungen, je mehr Menschen du fragst, desto mehr Meinungen hörst du. Aber ich möchte eben, dass die Menschen da draußen eine Anleitung haben, so gut, ich kenne mich aus, das ist wichtig und so wende ich es an. Und damit bin ich langfristig auf einem guten Weg.
Ja, ja, wunderbar. Genau. Ja, prima. Und ich kann nur sagen, alle Tipps, und im Kongress sind auch viele, viele wertvolle Tipps drin, einfach sofort anfangen, ja, bestellen und am nächsten Tag dann, wenn das kommt, dem Hund geben. Und ich glaube, langfristig wird sich das in vielerlei Beziehungen für den Hund und indirekt dann natürlich auch für die Besitzer und Halter positiv auswirken, bin ich fest von überzeugt. Viel, viel Erfolg dabei.
Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, das war es erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.